zwei, drei. Einen wunderschönen guten Morgen, Gerd. Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Jan Ole. Guten Morgen.
Moin.
Grüß dich. Du warst schon ein bisschen länger nicht mehr am Start, beziehungsweise stimmt eigentlich gar nicht. Du hast das letzte Mal mit dem mit Manu über Walking Dead gesprochen, aber sag doch mal trotzdem ein paar Takte zu dir.
Ja, so viel Takte zu mir gibt's gar nicht zu sagen. Ich bin nirgendwo groß zu finden, außer an der Universität, und studiere da momentan Deutsch. Insofern ist das Auseinandersetzen mit Literatur und Medien für mich so eine Art Herzensangelegenheit. Und hier gelte ich auch etwas als der Mann für kleinere Nischenspiele.
Das ist auch ganz interessant, weil wir haben das letzte Mal tatsächlich auch über solche Titel gesprochen. Also ich erinnere mich an diesen schönen Cast, den wir zu Thorin zum Beispiel gemacht haben, über dieses Spiel, wo das Mädchen den Turm erklimmen muss. Dann gibt es dann noch das andere Spiel, das jetzt eine größere Verbindung zu heute hat, nämlich Home, ein Pixel-Horror-Adventure, das wir sehr hochgelobt haben. Und das ist ganz geil, weil wir haben heute nämlich ein Thema, das von denselben Entwickler kommt, von dem Benjamin Rivers. Und zwar heißt das Alone with You. Was ist das denn genau?
Naja, steht doch drin. Sci-Fi Romance Adventure.
Ja, genau. Da steht zumindest als Untertitel dran. Und es ist eigentlich auch genau das. Ne? Es ist ein Adventure-Spiel mit einer sehr interessanten Prämisse. Und ich werfe jetzt einfach mal direkt das erste Wort in den Raum. Science Fiction.
Das trifft zu, ja.
Weltraum.
Ja, doch, die Erde wird erwähnt, also ist Weltraum auch richtig.
Kolonien.
Stimmt auch.
KI.
Hologramme.
Hologramme, genau. alles drin.
Ja. Und alles voller Leichen.
Alles voller Leichen. Und da wären wir auch wieder bei dem Horroraspekt. Das ist nämlich der miese Trick. Der miese Trick, den dieses Spiel macht. Du siehst es im Store und da steht Sci-Fi Romance Adventure. Und die Farben sind so, von dem Teaserbild sind alle auch sehr, sehr, so ein bisschen romantisch. Also es ist so pink, lila irgendwie. Man denkt so, ach, das ist bestimmt eine sehr nette Liebesgeschichte. Es ist aber eigentlich eine sehr, sehr traurige, melancholische und teilweise sehr gruselige Geschichte über jemanden, der auf einer Kolonie der einzig letzte Überlebende ist und versucht, in dieser kompletten Isolation ein Schiff zu bauen, mit dem er von diesem Planeten irgendwie wieder runterkommen kann, damit er wenigstens nicht auf diesem Stein sterben muss. Und ja, das ist die depressive Ausgangslage dieses Spiels, woraus sich aber wirklich eine sehr, sehr coole Science-Fiction-Story entwickelt.
Absolut. Ich grätsche hier noch einmal kurz rein. Du hast jetzt so selbstverständlich die Figur als er bezeichnet. Der Witz ist, dass die Figur ja eigentlich genderneutral ist.
Das stimmt.
Du kannst vom Aussehen ist es eigentlich eine ja recht durchschnittlich geformte Figur mit so einem rosa Schal und einem Helm auf dem Kopf, der so ein bisschen aussieht wie ein Goldfischglas und hinter dem auch nur zwei große blaue Kugeln als Augen zu erkennen sind. Insofern ist das tatsächlich schon der erste interessante Punkt, dass die genderbasierte Charakterisierung eigentlich sehr assoziativ geschieht. Hm. Nämlich dadurch, wie ich jetzt als Rezipient mich mit der Figur auseinandersetze.
Es ist vor allen Dingen auch so, dass ich am Anfang irgendwie zuerst dachte, aufgrund dessen, so wie du es beschrieben hast, mit diesem runden Kopf und mit diesen leuchtenden Augen, dass es vielleicht gar kein Mensch ist. Also ich hatte vielleicht sogar erwartet, dass es irgendwie ein Android ist oder irgendwie so, aber es scheint doch eine menschliche Figur zu sein. Aber das ist eigentlich, wird auch nie so richtig stark in diesen Vordergrund gesetzt. Also du kannst sein, wer du möchtest in diesem Spiel. Viel wichtiger ist dann halt die Interaktion mit den anderen Personen. Aber bevor wir jetzt das inhaltlich etwas genauer beschreiben, also lass uns noch mal ganz kurz was zu der erklären, wie diese Spielmechanik funktioniert. Also wir haben gesagt Adventure. Und das sagt sich dargestellt, dass du nicht diese klassischen Adventures hast wie die wie Monkey Island oder so, wo du einen Cursor hast, wo du über den Bildschirm gehst und Sachen anklickst und dann kommen Gespräche, sondern es ist so, dass du direkte Kontrolle über die Figur hast. Das ist alles so dargestellt, aus verschiedenen Kameraperspektiven. Du hast Räume, da ist es isometrisch, du hast Räume, da ist es frontal. Es gibt je nachdem, also es erinnert schon so an die früheren vorgerenderten Sachen, nur das Ganze so einen charmanten Pixel-Look hat. Also es ist detailliert, aber es ist trotzdem relativ pixelig. Und die du bewegst deine Figur dadurch und kannst mit verschiedenen Sachen interagieren. Also du kannst natürlich hauptsächlich Gespräche führen, die dann auch eine Multiple-Choice-Abfrage haben mit Rede, mit Antworten und so weiter, die du auswählst. Aber halt auch, du sammelst Gegenstände auf, kriegst darüber weitere Informationen und so weiter. Und es gibt in diesen Spielen, wo du direkte Kontrolle über die Figur hast, jetzt keine Action-Element oder so. Also es mutet am Anfang so ein bisschen an wie so ein Survival-Horror-Spiel, hat aber tatsächlich dann, beschränkt sich dann doch schon darauf, auf den Interaktionsmöglichkeiten eines Adventures, oder?
Würde ich auch so festhalten. Mhm. Die meisten würden wahrscheinlich jetzt diesen unsäglichen Begriff des Walking Simulators danach schmeißen, weil es ja doch relativ viel, dass die Exploration einer Umgebung ist und sich dann mit Schriftstücken und Dialogen auseinandersetzen und zusammen puzzeln, wie diese Welt so entstanden ist, wie sie ist, und dadurch auch die Erzählung Stück für Stück zusammenzutragen. Ich finde den Begriff Walking Simulator aus verschiedenen Gründen problematisch, aber das ist wahrscheinlich hier jetzt auch erstmal unwichtig, aber den meisten könnte das darüber sehr zugänglich sein. Insofern ist es diese Form von eher neueren Adventures.
Genau. Also es ist auch wirklich ein Spiel, wo das Gameplay jetzt nicht so stark im Vordergrund steht. Es gibt tatsächlich sowas wie Rätsel, das könnte man schon so sagen. Da gibt's aber vielleicht irgendwie so ein, zwei, die irgendwie tatsächlich so an die Qualitäten eines klassischen Adventures irgendwie drankommen. Das ist wirklich ein Spiel, das möchte dich eher mit einer Narrative überzeugen und vor allen Dingen auch mit einer Stimmung und dir halt Denkansätze geben. Es ist wirklich so das, was klassische Science-Fiction eben macht. Es ist so die Frage, was macht eine Extremsituation, was macht die Technik mit uns als Mensch? Und das steht halt hier sehr, sehr stark im Vordergrund. Also eigentlich sehr ähnlich zu spielen wie Random Access Memories hieß es, glaube ich, was in San Francisco gespielt hat, oder halt auch so andere Science-Fiction-Sachen, wo, also man hat eigentlich schon fast das Gefühl, man spielt eine Visual Novel, wenn diese Sequenzen zwischendrin irgendwie nicht wären. Also das Hindurchbewegen, diese Navigation durch die Orte, hat noch so das Spielerischste von allen, aber ansonsten konzentriert sich das schon sehr, sehr stark auf Text und halt auf den Dialoganteil. So dass du erstmal zu dieser ganzen Mechanik. Und es sieht wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr interessant aus, finde ich.
Also ich finde es wunderschön. Erstmal, weil ja, es hat ja wieder was Nostalgisches, was für mein Semester eigentlich schon gar nicht richtig zutrifft, weil ich mit der Sorte von Spielen auf den älteren Heimcomputern, also C64, Amiga und ähnlichem, ja nicht aufgewachsen bin. Aber es nimmt ja doch sehr stark Bezug so auf diese Zeit oder auch auf die 8- und 16-Bit-Zeit der Konsolen. Stellt das Ganze aber eben nicht dar, wie damals tatsächlich Pixel Art ausgesehen hat, sondern so, wie sich die Personen, die es miterlebt haben, daran erinnern, wie damals die Pixel Art ausgesehen haben sollte. Also es berechnet diesen nostalgischen Filter sehr gekonnt mit ein. Ähnlich wie zum Beispiel auch Shovel Knight,
ja, das Ganze ist ein gutes Beispiel.
Optisch aufbaut.
Ja. Also es ist so, es macht sich natürlich den technischen Fortschritt dann entsprechend zunutze. Also da wird eine Farbpalette benutzt, die hat es früher natürlich nicht gegeben. Und es fallen auch sehr, sehr viele Beschränkungen halt in der Optik weg. Aber das wird hier eher dazu genutzt, um es dann auch auf eine künstlerische Weise zu interpretieren. Und es ist tatsächlich so, also ich habe ja vorhin schon diese Farbwahl genannt, die dir schon entgegensteht, wenn du das Spiel überhaupt erst startest, wenn du im Menü bist und so. Und das finde ich schon extrem geil. Man assoziiert mit Science-Fiction eigentlich eher entsättigte Farben, so dass du zum Beispiel sehr viele Grautöne drin hast oder du hast halt einfach so alles in Blau getaucht und so. Und gerade so modernes Science-Fiction-Kino arbeitet sehr stark mit diesen Farben. Wenn man so einen Film wie Arrival oder wie Alien oder so guckt, dann ist es meistens halt einfach, da ist die Farbe weg. Also da gibt's bunt ist ein Fremdwort für diese Science-Fiction-Welten, für die modernen. Und hier ist es aber tatsächlich so, dass sehr, sehr extrem mit Pink- und Violett-Tönen gearbeitet wird. Das Ganze ist so eingetaucht in so Farben, die tatsächlich doch eher an den Valentinstag erinnern. Und das macht das Ganze extrem interessant. Es ist halt, also die Stimmung ist schon düster und traurig, aber diese Farbwahl ist so ungewöhnlich und gewagt. Also man hat schon so, man hat durch diese Pinktöne und durch diese Violetttöne sowieso schon so eine etwas merkwürdige Stimmung. Und man hat aber wirklich dann auch das Gefühl, dass diese ganze Umgebung fremd ist. Also du hast selbst diese, das ist blau, also du kommst, gehst raus auf diesen Planeten und es sind halt irgendwie blaue Steine, die da eigentlich sind, so, aber selbst die haben so einen leicht dezenten Pink-Violettton so in sich und so. Also es geht halt so quasi durch dieses ganze Spiel, das ist super. Und es gibt, das hilft dabei, diesen Ganzen auch so eine ganz eigene Atmosphäre zu geben, zumal man sagt ja immer Pixelgrafik und man assoziiert damit wenige Details, aber es ist extrem detailliert. Also das merkst du vor allen Dingen in den Dialogsequenzen, dass die Gesichter zum Beispiel extrem gut ausgearbeitet sind und so. Also ganz, ganz, ganz weit weg von Home zum Beispiel.
Das stimmt, wobei ich bei den Gesichtern noch festhalten will, dass sich da meiner Ansicht nach an der richtigen Adresse orientiert wird. Also es sind, obwohl sie eine gewisse Anzahl an Details haben, sind diese Details immer sehr fokussiert auf den jeweiligen Kontext des Gesprächs. Mhm. Bedeutet, es orientiert sich an sehr vielen Stellen auch sehr an der Art und Weise, wie Gesichter in Comics oder, wenn wir dann eben in asiatischen Raum gucken, im Manga dargestellt werden. Dass du beispielsweise eine Figur hast, die gerade sehr nachdenklich ist über das, was du gesagt hast, und sie dann im Profil siehst und eine starke Betonung auf die den zusammengezogenen Mund hast und der Rest eigentlich recht simpel dargestellt wird und in diesem Moment die Details konzentriert werden. Das finde ich auch wieder eine sehr interessante und sehr, eine sehr gute Wahl, weil dadurch die Gesichter sehr expressiv sind und sehr gut lesbar werden.
Mhm. Genau. Also extrem cool. Vom Stil her, und das ist ja alles Benjamin Rivers, das muss man sich mal überlegen. Also das hat ja alles ein einziger Mensch gemacht. Gerade so bei den Animationen, also es gibt so zwischendurch im Spiel halt immer so Animationen, wenn zum Beispiel Türen geöffnet werden oder wenn der Hauptcharakter mit der KI spricht, da muss man so einen Computer aktivieren. Das ist dann so eine Kreisbewegung, die dann die Hand macht und das sieht extrem cool aus. Also es sind genug Details, um irgendwie, also du merkst, also du kannst dir gar nicht vorstellen, dass dieser eine Mensch das alles irgendwie komplett alleine gemacht hat. Da steckt einfach sehr viel Liebe zum Detail irgendwie drin und das mag ich sehr, sehr gern. Das ist sehr, sehr schön. Und er hat wirklich eine extrem coole Geschichte sich ausgedacht, aber ich glaube, wir müssen da kurz erklären, wie diese Routine eigentlich vonstatten geht. Also ich glaube, das ist das erste Spiel, wo Routine wirklich Sinn macht, oder?
Ja. Das würde ich auch bemerken. Die Frage ist, wie tief wir an der Stelle schon einsteigen wollen.
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht zu viel über die Story sagen. Aber ich glaube, dieses Spiel lebt sehr stark von der Story. Lass uns versuchen, so ein bisschen ohne die Auflösung zu erklären und ohne zu sagen, was emotional vor allen Dingen in der zweiten Hälfte so passiert, zu versuchen, so die erste halbe Stunde oder so zu beschreiben und halt auch, was das Ganze mit Routinen und so zu tun hat. Vielleicht können wir das irgendwie aufschlüsseln.
Na gut. Wir waren bei Routine.
Ja, genau.
Routine ist auf mehreren Ebenen sehr wichtig. Nämlich einmal schon allein darüber, als was deine Figur dargestellt wird. Nämlich als eine mögliche Form von Arbeitskraft innerhalb dieses Projektes, dieses Terraforming-Projektes, mit dem diese Kolonie auf einem fremden Planeten etabliert werden sollte. Was schon voraussetzt, dass ich einen klaren Ablauf an Tätigkeiten habe, um das zum Gelingen zu führen. Eben weil es um die Urwahrmachung eines fremden Raumes geht und dieser fremde Raum an sich erstmal lebensfeindlich ist. Bedeutet, ich habe auch wenig Möglichkeit, von der Routine abzuweichen, bis ich ihn mir überhaupt urbar gemacht habe. Und deswegen ist in der Figur schon angelegt, dass Routine stattfinden muss. Und davon könnten wir jetzt mal den Ausgangspunkt nehmen, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Also es ist tatsächlich so, dass man in diesem Spiel Tage erlebt. Also das ist keine Handlung, die so innerhalb weniger Stunden stattfindet, sondern es gibt wirklich Sequenzen, da wacht der Charakter am Morgen auf. Man sieht dann wirklich auch ganz klassisch die Uhr, das ist immer 6 Uhr. Und die versucht dann an diesem Tag so viele Dinge zu erledigen, die nur irgendwie möglich sind. So, und du hast die Möglichkeit, dich durch verschiedene Stationen dieser Kolonie durchzubewegen. Da gibt es eine Karte, wo du zu verschiedenen Bereichen kannst. Die sind auch nicht sofort alle am Anfang zugänglich, sondern man muss sich die Wege teilweise auch erarbeiten. Und ansonsten ist es halt sehr, sehr viel umherbewegen und nach Hinweisen suchen. Und es geht natürlich um die Informationen, die du brauchst, um zu überleben und um aber auch irgendwie von diesem Planeten wegzukommen und so. Und du suchst diese Hinweise in der Umgebung, zum Beispiel in Form von Zellen oder in irgendwelchen Einträgen und so weiter und so fort. Und das Ganze wird dann in mehrere Tage dann aufgeteilt. Und das ist erstmal so von Horror, also vom Horrorgefühl, ich scheue mich mal ein bisschen davor, Horror zu sagen, weil für mich ist es der Horror, dann auf so einer Raumstation zu sein und Tag für Tag und Tag für Tag, bist du dir nicht sicher, was da passiert. Du hast wirklich das Gefühl, dass du alleine bist und du gehst immer wieder durch dieselben Gänge, die auch irgendwie alle total verrottet aussehen. Da ist halt nicht sehr viel los. Sachen liegen auf dem Boden rum, da gibt es Lecks. Also draußen auf dem Planeten regnet es die ganze Zeit, was sowieso ein Atmosphäre plus ist. Und dann kommt das ganze Wasser halt dann auch wirklich durch und sieht so durch die Gänge und so. Das ist echt extrem cool gemacht. Und aber du läufst von Raum zu Raum, das jeden Tag, und suchst einfach nach neuen Hinweisen. Und das ist dieses Routinierte, klingt jetzt so spielmechanisch nicht so aufregend, ist für die Geschichte aber einfach extrem wichtig, um dieses Gefühl von Isolation auch tatsächlich zu geben irgendwie.
Ich würde tatsächlich sogar noch darüber hinausgehen, also dem stimme ich natürlich zu, erstmal. Ich würde tatsächlich anführen, dass es noch eine wesentlich ludonarrativere Notwendigkeit hat, die damit zusammenhängt, dass das ganze Spiel die ganze Erzählung eine sehr interessante Diskussion dessen anführt, wie sich die Räume Technik, respektive Maschine, die das meistens personifiziert, und Mensch gegeneinander verhalten und zueinander in Relation stehen. Das ist eine sehr interessante Diskussion. Und gerade diese Routine vergleicht auch sehr stark die menschliche Figur eigentlich mit einer Maschine, die ihre mundanen Tätigkeiten immer und immer und immer wieder einfach abspult. Also man kann ja den logischen Ablauf einmal darlegen. Das ist nämlich im Wesentlichen um 6 Uhr aufstehen, dann zur KI gehen und gucken, was sie einem zu sagen hat, dann rausfahren zu einem Ziel, das man auswählen kann, das sorgt noch für etwas Befremdung im ersten Moment, wenn man sich fragt, kann man jetzt tatsächlich an allen verfügbaren Orten auch noch sich umschauen oder kommt es irgendwann dazu, dass man Entscheidungen treffen muss? Was man festhalten kann, man muss nicht. Also das ist kein so großer Spoiler. Man kann letzten Endes jedes Gebiet besuchen. Aber der Punkt ist dann rausfahren, dort läuft man rum, scannt Dinge, liest zurückgebliebene Notizen, Einträge in Terminals und ähnliches, bis man gewisse Dinge gefunden hat, die die KI verwenden möchte, um eben das Schiff fertigstellen zu können. Man fährt zurück, redet nochmal mit der KI, macht ein kleines Schläfchen und geht abends in die Holosim-Kammer, wo man mit den Hologrammen von 4 Personen, die ursprünglich auch wichtige Positionen oder Schlüsselpositionen innerhalb dieses Terraforming-Projekts eingenommen haben, in der diese als Hologramme aufgerufen werden, um die aufgefundenen Informationen gewinnbringend umzusetzen und dann für dich im Schiff nutzbar zu machen. Darüber reden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal genauer. Und danach legt man sich schlafen und wiederholt das Ganze, indem man um 6 Uhr aufsteht.
Genau. Und das klingt jetzt so nach, oh Gott, ich mache jedes Mal dasselbe. Und das ist es auch so. Aber das ist brillant in diesem Spiel, weil es halt einfach durch dieses, das ist genau das, was du sagst. Das ist einfach dieser Kontrast. Also eine Maschine macht diese Dinge und macht diese Dinge und macht diese Dinge jeden Tag. Und der ist das halt natürlich völlig egal, was passiert. Du als Mensch merkst aber, das ist dieses repetitive, du fühlst dich wirklich gefangen wie in so einem einem Loop sozusagen. Das ist so ein bisschen, es hat so ein leichtes Gefühl von täglich grüßt das Murmeltier, dass das irgendwie, also es wiederholen sich zwar nicht die Ereignisse so in der Form, es geht halt schon eine Progression, aber du hast einfach das Gefühl, oh, ich wach jeden Morgen auf und so. Und das ist ja auch im Prinzip das, was viele Leute, die eine Festanstellung zum Beispiel haben und jeden Morgen zu einer festen Uhrzeit irgendwie raus müssen und die dann irgendwie pendeln, also die fahren dann zum Bahnhof und die machen wirklich zu den exakt selben Uhrzeiten immer das Gleiche. Du kannst wahrscheinlich gut nachvollziehen. Es fühlt sich ja wirklich so an, als würdest du dich jeden Morgen irgendwo einstempeln und sagen, okay, hier bin ich, ich bin im Büro, ich mach das jetzt. Hier ist es natürlich dann die Raumstation und du findest Dinge und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel diese Fahrt, also diese Animationen, die sind ja auch dann immer gleich. Du gehst immer durch dieselbe Tür, du gehst immer raus, du gehst immer in diesen Wagen, fährst damit immer über diese gleiche Strecke und so weiter und so fort. Und das ist aber für die Narrative tatsächlich extrem wichtig, weil es dir einfach dann auch zeigt, wie sehr dieser Kontrast, also dieser Unterschied zwischen Mensch und Maschine dann auch besteht. Also das Spiel hat da wirklich, es hat einen Sinn. Man darf sich da auch am Anfang nicht irritieren lassen, wenn dann diese Wiederholung ständig kommen. Das hat natürlich einen narrativen Sinn. Und das, was am Ende dann auf dem Holodeck passiert, ist halt einfach so ein bisschen, war für mich dann auch so eine Art kleine Belohnung. Ich fand, dass die Hologramme für mich tatsächlich auch eine Art Belohnung waren, wenn man so möchte, weil nach diesem langen Tag, wo du Hinweise suchst und wo du irgendwelche Sachen dann die zusammenklamuserst, dann hast du dann eigentlich die Chance, mit diesen Hologrammen zu reden. Und das ist extrem interessant. Also diese Hologramme, das sind Leute, die, wie du sagst, ja schon vorher auf der Station gearbeitet haben. Die sind mittlerweile verstorben, aber das sind sozusagen digitale Abbilder von diesen Menschen. Und die haben alle irgendwie eine Expertise. Die haben irgendein wissenschaftliches Gebiet, das dir dann dabei helfen kann, dieses Schiff zu bauen. Und wenn du dann diese Hinweise findest, du hast selber jetzt nicht von allen Dingen irgendwie den größten Plan. Und dann gehst du dann zum Beispiel zu einer Person, die sich extrem gut mit KI oder irgendwie oder mit irgendwelchen speziellen Sachen, die so ein Raumschiff braucht, auskennt. Zeigst diese Informationen und die kann dir dann Tipps geben. Und das ist extrem interessant, weil diese Menschen leben nicht. Sie sind also nur Kopien, also digitale Kopien, die aber trotzdem in einem Umfeld dargestellt werden, das sehr, sehr heimisch wirkt. Also du hast diese Raumstation, die ist total karg und extrem kalt und alles bricht irgendwie zusammen. Es sieht aus wie so ein Schiffswrack eigentlich. Also alles irgendwie extrem kaputt. Und dann gehst du in dieses Hologramm rein und du hast das Gefühl, du hast irgendwie eine, also wirklich den kompletten Ortwechsel gehabt, weil dann ist es plötzlich ein Wohnzimmer und es ist alles irgendwie bequem und es ist irgendwie ein Ort, wo Menschen drin leben. Es sieht gelebt aus, es ist irgendwie total gemütlich. Du sitzt dann irgendwie zum Beispiel auf einer Couch neben einer anderen Wissenschaftlerin, es ist so ein Riesenkontrast und du weißt im Inneren trotzdem, okay, das ist nicht echt. Also das ist irgendwie einfach nur eine Projektion, weil du ja selber auch mit dem Raumanzug da immer noch daneben sitzt. Und das ist extrem interessant. Also als würde man sich, man hatte wirklich das Gefühl, du klammerst dich ja auch wirklich so an die letzten Strohhalme, weil ohne diese Hologramme und ohne diese Routine halt, die du auch teilweise hast, ohne diese Aufgaben, würdest du einfach komplett verrückt werden.
Naja, ohne die Hologramme, um irgendeine Form von sozialer Interaktion zu haben oder ohne eine Form von Aufgabe, die ja auch als Beruf fest in einem sozialen Kontext verankert ist, wäre deine Figur halt einfach auch nicht mehr da. Das ist referiert ja auch auf diese größte Angst überhaupt, nämlich die eigene Individualität, das eigene Selbst zu verlieren. Weil kein Umfeld mehr da ist, in dem man eigentlich existiert und dann in so einen merkwürdigen Zwischenraum abgleitet, in der man Materie ist, also körperlich noch da, aber so gesehen auch keine Existenz darüber hinaus hat. Das ist sehr faszinierend, aber gleichsam, was man zu den Hologrammen noch ergänzen sollte, ist, dass auch an den Hologrammen, und dazu kann ich jetzt mehr natürlich nicht sagen, sehr interessant diskutiert wird, wie menschlich Technik sein kann oder wie menschlich auch diese künstliche Schaffung von eigentlich genuinen menschlichen Personen sein kann und, wie wir es zum Beispiel auch schon ludisch hatten, wie technisch der Mensch eigentlich ist, inwieweit der Mensch eigentlich so im Raum Technik schon aufgelöst ist, dass eigentlich schon etwas Neues entstanden. Also etwas, das nämlich weder Mensch noch Technik ist, was ja auch sehr interessant dadurch ergänzt wird, dass die eigene Figur immer, wenn man sie auch sehen kann, immer wenn man ihrer angesichtig wird, in diesem Raumanzug zu sehen ist. Bedeutet immer umgeben und eingekapselt von Technik existiert, ohne die sie nicht leben könnte.
Genau. Und das ist so, dass man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese beiden, ich sag mal, ich teile es jetzt mal auf, Parteien, also ein bisschen sich versuchen, auch in der Mitte zu treffen. Also du hast dieses Hologramm, und das ist ja, mehr Computer geht ja gar nicht, das sind im Prinzip eigentlich alles nur Schaltkreise, die irgendwelche Erinnerungen abrufen, aber die präsentiert sich dir so menschlich, wie es nur möglich ist. Also die zeigt dir wirklich so, hier guck, das sind diese Abbilder, wie ich kann diese Abbilder auch so lebensnah replizieren, dass sie tatsächlich auch aussehen, richtige Menschen. Und da bemüht sich die Maschine halt wirklich dann Mensch zu sein, und andersherum fällst du durch diese Routine und durch diese täglichen Arbeiten ja trotzdem in so was Maschinenartiges zurück. Und das ist ja genau das, was du sagst, aus diesem Raumanzug. Du hast halt diese täglichen Arbeiten, du machst immer wieder dasselbe. Und du näherst dich damit sozusagen eigentlich schon eher einer Maschine irgendwie an. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, der hier auch wirklich sehr, sehr cool diskutiert wird. Also wir können, glaube ich, beide versprechen, dass die Auflösung am Ende und das dann halt auch wirklich, wie es da am Ende hinführt, und auch die Entscheidung, die man zwischendurch in den Gesprächen trifft, die kitzeln auch wirklich diesen ganz wunderbar, diesen Science-Fiction-Nerv. Du hast wirklich das Gefühl, da hat sich jemand, also Rivers hat sich da wirklich Gedanken zu diesem Themenkomplex irgendwie gemacht, und diese Routine, die du am Anfang hast und die sich zum Schluss aber dann schon so ein bisschen verändert, aber die ist am Anfang extrem wichtig, um das so darzustellen. Wobei das immer so klingt, als würde man wirklich immer dasselbe machen, es gibt schon Veränderungen, also es gibt, du wachst halt manchmal schon irgendwie auch auf und dann ist ja zum Beispiel der komplette Strom ausgefallen und dann erklärt dir der Computer, du musst dies und das tun und so. Es ist jetzt nicht so, dass man da vier Stunden geht es, dass man da 4 Stunden jetzt nur dasselbe macht. Aber du hast einfach dieses Gefühl von dem Tagesablauf, und das ist extrem wichtig.
Soweit stimme ich da auf jeden Fall zu.
jetzt kommt der schwierige Teil. Wie können
ich,
wir?
Ich möchte noch einmal kurz ergänzen, ja. Also darauf hinweisen, dass wenn sich jetzt jemand, und ich bin der Meinung, jede halbwegs interessierte Person an Science Fiction sollte sich dieses Spiel mal anschauen, weil es wirklich eine sehr facettenreiche und auch an vielen Stellen unerwartet komplexe Erzählung bietet und gleichzeitig visuell auch das Ganze sehr gut trägt und sehr ansprechend dargestellt ist. Und um das nochmal zu ergänzen, es kostet halt auch nichts. Kannst es auf der PlayStation 4, der PlayStation Vita oder auf dem PC spielen, und es kostet nicht viel Geld. Aber sollte sich jetzt jemand entscheiden, das Ganze aufzugreifen, achtet einmal auf das Motiv der Selbstspiegelung. Also in welcher Form Dinge, Personen, also Figuren und Ähnliches innerhalb der Erzählung gespiegelt werden. Das ist sehr wichtig, und das ist ein ganz guter Hinweis, wenn man sich im Nachdenken und in der Interpretation damit nochmal auseinandersetzen möchte.
Ist vor allen Dingen auch interessant, wenn man drüber nachdenkt, wer eigentlich die Emotionen auch beschreibt, ne, in diesen Dingen. Also du hast fast das Gefühl, dass die Emotionen des Charakters, der drückt sich ja, der ist halt wie gesagt relativ neutral gehalten und so, und du hast fast das Gefühl, dass dir der Computer sagt, also dass die Hologramme sagen, wie du dich fühlen sollst. So, also du verlernst es so sehr als in deiner Routine, du stumpfst halt, also der Hauptcharakter stumpft so ab, dass diese Hologramme zu ihm kommen und sagen, du musst dich ja so und so fühlen in dieser Lage und so. Und das ist ein extrem interessantes Konzept. Also als würde man, es ist wie so eine Art Körpertausch fast. Also so fühlt sich das so ein bisschen an, als würden die beiden Seiten sich irgendwie tauschen. Und das Ganze in diesem Kontext dieser Survival-Story, die ich persönlich wirklich, also ich finde das unheimlich. Ich finde diese Vorstellung, auf einer Raumstation zu sein, isoliert zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich von diesem Planeten je wegkomme. Dann regnet es auch noch überall. Es ist nirgendwo sicher vor dem Wasser. Das ganze Wasser tritt halt irgendwo durch und so. Das ist schon eine extrem gruselige Stimmung. Und du hast er hat nicht diese typischen Science-Fiction-Dinger, so eine Bedrohung in Form von einem Monster oder so ein Quatsch irgendwie so, sondern die Bedrohung, die du da hast, ist, dass du einfach, du kommst einfach nicht weg. Du wirst für immer allein sein. Deswegen ja, Alone With You ist da schon so ein Titel, der da einfach auch perfekt irgendwie passt. Und dann ist da ja noch, Jan-Ole, die wunderbare Sinti-Musik.
Die wollte ich auch noch ansprechen. Also das gesamte Sounddesign funktioniert ja unglaublich gut in dem Spiel. Überhaupt wie mit Stille und dann der Kontraktion zu Musik gearbeitet wird und das Ganze dann immer wieder durchzogen wird mit gewissen Soundeffekten, zum Beispiel dem Klappern deiner Schuhe, deiner Schrittgeräusche auf dem metallenen Boden der einzelnen Gebäude, die du durchwanderst. Das ist sehr merkwürdig verwoben. Und es hat einen verdammt einprägsamen Sound, wenn der Text scrollt. Also dieses leicht elektronische Piepen, das eigentlich schon eher an eine Art von Kommunikator aus klassischeren Sci-Fi-Erzählungen erinnert.
Das stimmt. Und wie soll man das sagen? Also man fühlt sich halt auch während des Spiels so ein bisschen auch angenehm an so Science-Fiction-Klassiker erinnert. Ging dir das auch so? Hast du eine Erwartungshaltung aufgebaut, weil du vielleicht Bücher gelesen hast, die so in so eine ähnliche Richtung gingen?
Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt direkt, naja doch, ich habe Referenzwerke in meinem Kopf angezogen.
Ich glaube, hat jeder, ne?
Ja, natürlich, aber weniger stark. Also vielleicht läuft es bei mir auch einfach abstrakter, weil bei mir tatsächlich eher diese Genre-Erwartung im Vordergrund stand. Also, dass ich erwartet habe, was kriege ich denn jetzt, wenn ich höre Sci-Fi-Romance? Also eine Science-Fiction-Romanze ruft ja zwei separate Genre-Erwartungen auf, die ich aufstellen kann. Und das war sehr interessant, wie eigentlich beides so verflochten wurde, dass die Genre-Erwartungen in sehr vielen Stellen unterlaufen wurden. Also beispielsweise durch die Farbpalette, die eigentlich dadurch, dass sie sehr ausdrucksstark und sehr kräftig in sehr vielen Stellen ist und dann aber auch immer wieder in die einzelnen Farbelemente, die ich eigentlich von Science Fiction erwarten würde, also es gibt ja relativ viel Blau, inkorporiert ist. Also beispielsweise die Steine, die immer so einen leichten Schimmer von Rosa haben. Unterläuft ja schon die Erwartung, die ich eigentlich hätte, der ja schwarz-blauen Raumstation oder ähnlichem. Insofern komme ich da so ein bisschen her. Was ich noch kurz ergänzen würde, wo wir bei Musik und Horror und allem Möglichen waren, dass der Horror mich sehr und jetzt die einmal podcastliche Erwähnung an Silent Hill 2 erinnert hat.
Oh mein Gott! Weil ich wollte halt einfach so, deswegen Erwartungshaltung, ich wollte halt so ein bisschen über die Musik, Erwartungshaltung, Science-Fiction-Literatur, es bricht ja so sehr damit und ich musste halt auch, wahrscheinlich liegt es daran, dass der Typ halt vorher Home gemacht hat, aber es erinnert schon sehr an Silent Hill. Ja.
Naja, mich erinnert es auch von der Art, wie der Horror kommuniziert wird, sehr stark an Silent Hill, eben gerade, weil es einmal die Isolation der eigenen Figur aus jeglicher Form von Alltagswelt ist, also speziell Silent Hill 2, wo in dem James Sunderland ja auch seine Alltagswelt hinter sich lässt und diese Anderswelt von Silent Hill betritt, in der er erstmal komplett isoliert ist und in der es dann im Horror viel mehr darum geht, die eigene Figur und das eigene Handeln zu kontemplieren, wirklich zu betrachten und zu durchdringen und gleichzeitig ruft es aber auch diese Angst auf, aus der Gesellschaft, aus dem sozialen Umfeld gefallen zu sein. Und das verbindet die beiden Spiele sehr in ihrem Horror. Es ist weniger dadurch getrieben, dass der Horror durch irgendetwas, wie du es schon angesprochen hast, personifiziert wird.
Genau.
Wie zum Beispiel in Alien, was ja auch clever konstruiert ist, aber letzten Endes die Personifikation des Horrors in Form des Aliens vorfindet, der sich dann in den Raum ausbreitet. Während in Alone With You oder Silent Hill 2 der Raum an sich schon die Horrorvorstellung, diese albtraumartige, verzerrte Welt abbildet.
Genau, und ich finde halt auch, dass das wird halt nur noch fremder durch die audiovisuelle Gestaltung. Das ist halt clever. Also das ist halt eben halt dadurch, dass die Farben so gewählt sind und dadurch, dass die Musik halt auch so dieses Synthie-artige ist, wirkt es halt noch fremder als das, was du aus anderen Spielen kennst. Also, wenn Alone With You jetzt so ausgesehen hätte, wie so, wenn die jetzt ganz andere Farben benutzt hätten und wenn sie da nicht diese fremden Elemente drin gehabt hätten. Es sind ja auch viele Sachen dabei, die sind irgendwie auch niedlich. Also, du siehst so zum Beispiel, es gibt immer diese Animation, wenn du da mit einem Computer sprichst und das ist irgendwie so eine Art Gesicht mit so Sternchen drumrum. Also, das sieht so aus, als wären das mehrere Kreise, die sich so einen Stern formieren. Das ist irgendwie ganz, ganz putzig und auch der Charakter selber hat immer einen Schal dabei, was ja irgendwie auch niedlich ist. Und du hast einfach so Elemente mit drin, die einfach sehr süß anmuten. Und dann auch so dieser Untertitel, Sci-Fi Romance. es ist, wie bitter das dann wird. Also wie bitter das eigentlich tatsächlich ist, ist ja wirklich nur so eine Oberfläche. Und wie schlimm das dann tatsächlich ist, das merkst du dann eigentlich erstmal, wenn du das eine Weile spielst. Und diese ganzen niedlichen Sachen und diese ganze Farbwahl, die ja eigentlich eher ja was Kunterbuntes und was Fröhliches suggeriert, kehrt sich dann halt um. Also dann ist es halt nur noch, das macht es irgendwie nur noch schlimmer. Das ist halt etwas, was es dann gegenüber von Silent Hill oder gegenüber von Home halt nicht macht. Also es benutzt auch gar keine Elemente und gar keine Objekte, die so typisch in der Horror-Narrative irgendwie sind. Also es sind halt nicht diese üblichen Staples, die man so da abgreift, sondern es wird dann ein sehr ungewöhnlicher Weg gefunden. Also es sieht nicht bedrohlich aus, es ist aber, sobald man dann halt in dieser Welt irgendwie drin ist, dann wird es halt immer bedrohlicher. Und immer, also es greift einen dann wirklich dann so und zieht einen ganz, ganz stark in diese Stimmung rein. Und das ist super. Also auch, dass da die ganze Zeit immer so ein, da ist irgendwie noch so ein merkwürdiger Bildschleier so drüber über dem Bild. Also es sind so, ich weiß nicht, ob man es wirklich auch als Nebel bezeichnen kann. Aber so ein bisschen, also das ganze Bild ist halt aber auch dann gleichzeitig auch nicht so ganz sauber. Und das ist irgendwie nicht gut. Wie, oder?
Eine leichte Unschärfe liegt da.
Ja.
Durchaus drüber.
So ein, ja, also auch, das ist auch das, was so ein bisschen an Zeit erinnert, so eine Suppe. Eine Gasluft. Also die Luft ist auf jeden Fall nicht ganz sauber, das merkt man irgendwie schon. Also das, was da, da ist auf jeden Fall irgendwie die Luft auch sehr stickig und es macht wahrscheinlich auch Sinn, den Helm zu tragen. Und das finde ich cool an diesem Spiel. Es ist, es macht über einen ganz ungewöhnlichen Weg dann wieder was ganz Starkes und deshalb überrascht es halt auch. Also es überrascht nicht nur in inhaltlich mit so Sachen über, in der Diskussion über KI und bla, sondern es überrascht halt eben halt auch mit seiner audiovisuellen Darstellung. Das finde ich cool.
Ich möchte an der Stelle nochmal kurz einhaken, weil es auch wieder zeigt, wie unterschiedlich Rezeptionserfahrungen sein kann. Mhm. Weil ich habe mich zum Beispiel tatsächlich nie wirklich in dem Sinne bedroht gefühlt, weil das Gefühl der Bedrohung, also das, die ja sehr unmittelbare Verheißung von Gefahr eigentlich ja für Leib und Leben, war für mich weniger gegeben, aber für mich war das stärker in dem Begriff, ja, vielleicht Melancholie zu fassen gewesen. Also so eine tiefe Traurigkeit über das, was passiert ist. Und gerade da greift es wieder wunderbar mit den Elementen zusammen, die du so passend als niedlich beschrieben hast.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel das Spiel geht über 3 Wochen, und wenn ich dann in der 3. Woche in der Mining Facility unterwegs bin, gibt es einen Raum, vollkommen optional. Ich meine, da drin ist nicht mal ein Hinweis darauf, wie man sich jetzt weiter durch dieses kleine Rätsel bewegen kann. Aber ein Raum, der vollgestellt ist mit Plüschhasen. Auf dem Boden ist ein Teppich, auf dem so ein stilisiertes Hasengesicht ist. Also es ist ein gesamtes Hasenthema in diesem Raum von Abra, heißt die Dame, die diesen Raum bewohnt. Und es ist halt gleichzeitig sehr, sehr süß, sich das anzugucken. Und dieses ja kindlich, niedliche in diesem Raum greifen zu können, aber gleichzeitig schon unglaublich traurig, dadurch, dass ich schon um das Schicksal weiß. Ich weiß, ich bin der Einzige, der noch am Leben ist. Unterbewusst. Zu dem Moment kann ich es noch nicht bei allen Figuren bestätigen, aber für mich ist es unterbewusst eigentlich gegeben. Ich bin sowieso der Einzige, der es überlebt hat. Und dann stehst du in diesem eigentlich so positiv und auch so intakten Raum, und weißt aber, dass das Ganze nur eine Fassade ist. Genauso wie in Kolonie B findest du ja zum Beispiel sehr oft Kinderspielzeug. Ein Ball oder ein Springseil oder Würfel. Und auch in einem der Wohnbereiche beispielsweise so ein sehr stilisiertes, einfaches, lächelndes Gesicht auf einem Terminal. In so einer Wohneinheit. Und es ruft so ziemlich genau das Gleiche auf, diese Melancholie, diese tiefe Traurigkeit. Und das kann man sehr gut nachvollziehen, dann durch diese gesamte erzählte Welt und wie sie aufgebaut ist, aber auch übertragen in die Erzählung.
Ja, da stimme ich dir komplett zu. Ja, Melancholie ist vielleicht, also bei mir hat sich das dann halt so, ich hatte eher so, diese Angst, nicht wegzukommen, die hat sich bei mir, das war für mich die Bedrohung. Also wirklich so, dass es, je mehr diese Routine kam, je mehr ich festgestellt habe, es wird ziemlich schwierig. Es ist schwierig und je mehr ich merke, wie die Dimension, also man lernt ja irgendwann halt auch diese Station dann immer weiter auswendig und die Orte, Man prägt die sich so ein, hat man irgendwie schon das Gefühl und die Angst, dass man da nie wieder wegkommt. Also was ist, wenn man das sein, also die Vorstellung, dass man das sein Leben lang sehen wird, dass man alleine sterben wird und dass man alleine an diesen gottverlassenen Ort bleibt und wird richtig vergessen, das ist halt doch schon, und sich bei mir dann irgendwann schon sehr eingestellt. Aber ich fand, da stimme ich dir zu, also diese Elemente, das ist toll an diesem Spiel. Also es ist echt mutig, es ist ein mutiges Spiel. Und das kann ich jetzt so Richtung Fazit jetzt auch sagen. Wer auch nur im Entferntesten sich für Science Fiction interessiert, wer sich auch nur im Entferntesten für clevere Schreibweise, für clevere Diskussionen in diesem Bereich interessiert, und wer einfach mal was sehen möchte, also etwas, ein Thema sehen möchte, Science Fiction und dieses Stranden auf einer Kolonie, das ist jetzt eigentlich kein neues Thema, aber wenn man sehen möchte, wie man das sonst noch anpacken kann, dass man da auch wirklich noch neue Twists reinbringt, dann muss das, der muss das unbedingt mal spielen. Das ist halt auch eine Zeitinvestition, die sich lohnt. Also es spiegelt, ich glaube, lass mich nicht lügen, Jan, Ole, aber ich glaube, es geht so vier, fünf Stunden höchstens so, oder?
Ja. Das kommt gut.
Also es ist wirklich ein gut angelegter Nachmittag, gut angelegter Abend irgendwie. Und ich würde es wirklich nicht vorwegnehmen. Also ich kann nur versprechen, dass es super erzählt. Das muss jeder, also wir werden auch lange nicht, wir werden diesen Nachschlag irgendwann später mal machen, weil ich will, dass ganz viele Leute dieses Spiel spielen. Das ist, das Home war schon cool, aber ich finde, Benjamin Rivers hat sich hier mit Alone With You um Vielfaches übertroffen.
Ja, tatsächlich habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht, wie ich es im Vergleich zu Home sehe. Aber als Fazit bin ich da voll bei dir im Gedanken, dass man gerade diese simple, in ihrer Prämisse, und ich hasse das Wort, aber in ihrer Prämisse unglaublich simple Erzählung
Prämisse vorfindet. Prämisse ist so ein, ja.
Die aber, ja, es ist so ein Wort, das immer rumfliegt und das so aufgeweicht ist, dass es irgendwann auch ist. Ja, jetzt sagt er schon wieder Prämisse. Aber gut, es ist an sich eine sehr simple Erzählung des Gestrandetseins in einer Umgebung, also dieses einsam Gestrandetseins in einer eigentlich lebensfeindlichen Umgebung und dann des Kampfes um das eigene Überleben, das dann aber so interessant durch die visuelle Aufbereitung, durch die musikalische und vor allem auch sehr, sehr ruhige und sehr subtile musikalische Untermalung oder generell das Sounddesign sehr gut erweitert wird und dann eben sehr viel komplexer ist in dem Moment, in dem auch darüber nachgedacht wird, was für Motive hier aufgerufen werden, wie die Figuren charakterisiert werden, wie stark mit indirekter Charakterisierung hier gearbeitet wird, beispielsweise eben der Hasenbaum für Abra. Ich kann über Abra eine ganze Menge sagen als charakterisierte Figur, obwohl ich diese niemals getroffen habe. Einfach dadurch, dass sehr gut ein Eindruck von einer Normalität innerhalb dieser erzählten Welt etabliert wird. Und ja, es ist ein Spiel, das deswegen auch fordert. Und das soll nicht heißen, dass irgendwer zu doof ist für das Spiel, sondern einfach nur, dass das Spiel schon möchte, dass darüber nachgedacht wird und dass es wirklich aktiv rezipiert wird, was da eigentlich gerade an Erzählungen präsentiert wird. Also es ist nichts, was man zum Berieseln nach einem harten Arbeitstag verwendet, sondern es ist schon etwas, das erfordert, dass rezipiert, nachgedacht.
Ja, das ist wie ein Buch von Stanislaw Lem oder so. Also es ist schon relativ anspruchsvoll. Da muss man dann, also das liest man nicht oder spielt man nicht, weil, ne, um sich zu berieseln, sondern das erfordert tatsächlich aktives Nachdenken. Aber deswegen ist mir das auch so sympathisch. Wir brauchen mehr solcher Spiele.
Ja, ich wollte das halt nur in diesem gekapselten Fazit wirklich nochmal anführen. Wie da die Struktur ist, aber auch, dass sich da niemand scheuen sollte, sich damit auseinanderzusetzen, weil es dann doch anspruchsvoll, aber zugänglich ist, wäre mein.
Genau, und zugänglich ist auch ein gutes Stichwort. Also es gibt es wirklich für alles. Es gibt es für Vita, für PS3, für PS4. Für PC gibt es das auch, ne, glaube ich. Und wie ist es mit Xbox? Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber das.
Ich glaube aber, nicht.
Gut, aber Xbox ist ja auch, also. Nein.
Oh, wir fangen jetzt hier keine
Nein, genau, an. Aber kommt ja vielleicht noch. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Plattformen, auf denen man das spielen kann. Und es ist ein sehr, sehr schönes Vita-Spiel übrigens, auch für PS Vita TV kompatibel, glaube ich, so dass man das halt auch in aller Ruhe, in Ruhe dann halt auf der Couch oder so spielen kann. Visual Novels funktionieren da sehr gut auf der Vita. Deswegen kann ich nur empfehlen. Also ein richtig, richtig schönes Spiel von Benjamin Rivers. Kostet halt, wie gesagt, auch nicht viel und von uns beiden, glaube ich, eine dicke Empfehlung, oder?
Ja. Kaufen. Absolut.
Kaufen. Kaufen. Kaufbefehl.
Kaufbefehl. Und ich würde sagen, ich kann ja noch mal mit einem sehr einprägsamen Satz schließen, um mehr oder weniger ein Triumvirat von Referenzen und Eindrücken zu schließen, weil die gute, bitte keine Vollständigkeit, ich weiß nicht, ob die Dame französische Einflüsse hat, Simone de Roquefort oder wie auch immer, von Polygon, auf Polygon hat die Dame geschrieben, it even feels a little bit 2001 A Space Odyssey, especially in the latter half of the game, when the clock is running down, and a creeping sense of dread sets in. Das finde ich sehr, ist nochmal ein sehr gutes Schlusswort, weil es nochmal abrundet, was wir an verschiedenen Perspektiven und an verschiedenen möglichen Lesarten und Zugangsweisen hier etabliert haben.
Mhm, genau. Eine große Empfehlung. Dann vielen, vielen Dank, Jan, Ole, dass du mit mir über das Spiel gesprochen hast. Cool, dass es noch geklappt hat. Wir hatten das lange vor.
Ja, und das
ja, du hast es vorgeschlagen und bin eigentlich dazu gekommen, das jetzt mal im Januar zu spielen. Ein echt cooles Ding. Und wir sehen uns bestimmt spätestens beim nächsten Benjamin Rivers Spiel wieder. Der arbeitet bestimmt schon an was Neuem. Und aber so lange warten wir gar nicht. Also wenn du wieder mal was Cooles aus der Nischenkiste irgendwie hast, dann werden wir uns an dieser Stelle hier wahrscheinlich wieder treffen.
Ich denke, da wird sich schon noch was finden.
Sehr, sehr cool. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ciao.
Bis dann. Ciao.